Liebe Freunde der Vorklinik, bevor es losgeht, brauchen wir noch ganz kurz eure Hilfe. Wir sind nominiert beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Diese Kategorie wird über ein Publikumsvoting entschieden und wir brauchen eure Stimme. Hierbei würdet ihr uns unfassbar helfen, wenn ihr kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung klickt und uns eure Stimme gebt. Dauert nur 5 Sekunden. Ihr seid die Allerbesten. Viel Spaß bei der Folge.
Also irgendwie Kalium, also egal wie unterschiedlich das ist zwischen den ganzen Zelltypen und so weiter, weißt du immer, Kalium ist so der Kölner irgendwie, so hat noch immer Jod hier gegangen, so hinten, hinten raus, wir repolieren. Kalium Köln passt auch super. Also boah, wirklich, geil. Das ist wirklich so der, oh, wir kommen wieder zu uns, wir finden unsere innere Mitte und wir kommen wieder runter.
Okay.
So.
Situs inversus. Der Vorklinik-Podcast.
Ja, meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Situs Inversus, der Vorklinik-Podcast. Alles anders, alles komisch heute, denn hier spricht nicht die Stimme, die ihr sonst immer hört. Heute spricht nämlich nicht Leo als derjenige, der euch begrüßt, sondern heute bin ich, Moritz, derjenige, der euch an die Hand nimmt und in diese Folge begleitet. Das aber natürlich nicht alleine, sondern natürlich zu meiner Linken begrüße ich niemand Geringeren als Leo.
Hallo.
Und zu meiner Rechten hier in EKG-Socken und komplett bereit, die Clara.
Moin Leute.
Genau, der Grund ist, Leo ist so begeistert von dem heutigen Thema, nämlich von der Kardiologie und von der Herzphysiologie, dass er gesagt hat, er würde heute gerne selbst als Sprecher hier aktiv sein. Und deswegen moderiere ich heute ein wenig durch die Folge. Thema ist, wie gesagt, das Herz, Herzphysiologie. Wir fangen heute an mit ein bisschen Elektrophysiologie und ich glaube, es wird ganz, ganz spannend werden. Genau, und gerade Thema Herz. Ich habe gestern mit einer guten Freundin noch drüber geredet, worum es heute geht im Podcast. Und ich habe gesagt, ja, es ist Thema Herz. Und dann meinte die, ach, wie spannend. Herz ist ja irgendwie so, das ist ja, da würde sie sagen, das ist die Seele des Körpers. Und da muss ich sagen, denk ich überhaupt nicht dran.
Ich auch gar nicht so.
Nee, gar nicht. Für mich ist das Herz wirklich nur so eine Pumpe.
Ja.
Aber da können wir vielleicht am Ende nochmal drüber reden, wo ihr sagen würdet, dass vielleicht mehr Seele ist als am Herz.
Okay, also starten würden wir tatsächlich gerne mit einer, oder würde ich gerne mit einer Anekdote. Und zwar im Rahmen meiner Doktorarbeit bekommen wir Gewebe von Patienten und Patientinnen aus dem Herzchirurgie-OP, was während der Operation anfällt. So auch die alten Herzen von oder nach einer Herztransplantation. So. Mhm. Und das ist halt eben auch unsere Aufgabe, als Doktoranden da reinzurennen und zu gucken. Und dann wurde ich angerufen, juhu, das Herz ist da, ich bin da rein und es war kein Herz da. Und dann war ich schon so ein bisschen enttäuscht, so wegen, was weiß ich, sind die zu spät? Und dann habe ich so ein kleines Schränkchen gesehen und da hat so komisch geklopft draußen. Ich weiß, was ist das, ist die kaputt oder was? Und dann kam so dieser Arzt ganz entspannt, hat den Deckel abgenommen und da war da einfach so eine Tupperdose mit einem Herz drin, was geschlagen hat. Und das hat mich wirklich in den tiefsten fasziniert. Und jeder, der Grey's Anatomy gesehen hat, kennt nämlich dieses Ding.
Es gibt auch gute andere Arztserien. Das müssen wir jetzt dazu sagen, genau.
Also es gibt auch wirklich andere gute Arztserien. Aber gut. Und zwar, dieses Herz war quasi einfach an Schläuche angeschlossen und schlug da einfach munter vor sich hin. Und das fand ich sehr, sehr, sehr faszinierend. Und die Frage ist, wie klappt das, dass dieses Herz auch ohne Hirn schlagen kann? Und genau darum soll es heute gehen, wie das Herz es hinbekommt, auch ohne Signale von außen trotzdem zu funktionieren.
Und damit wir das Ganze bestmöglich nachvollziehen können, unterteilen wir das Herz erstmal ja in zwei Systeme. Das eine ist das Arbeitsmyokard, das macht den Großteil aller Zellen aus. Also das sind unsere Herzmuskelzellen, die dann am Ende die Kontraktion als solche ausführen. Und eben ein System, das der Erregungsbildung wie auch Erregungsweiterleitung dient. Ja, also wir haben einmal Arbeitsmyokard und Erregungsbildung und Leitungssystem. Hier brauchen wir eine ganz strikte Trennung. Es kann nicht jede Herzzelle auf ich mache meinen eigenen Rhythmus machen, sonst kommen wir hier ganz schnell zu kreisenden Erregungen, Herzrhythmusstörungen. Beim Herz ist es eben wirklich wichtig, dass das alles getaktet abläuft und deswegen hier eben eine ganz strikte Trennung dieser beiden Systeme. Und dieses System aus dem Arbeitsmyokard hat eine weitere Besonderheit. Diese Kardiomyozyten sind alle über Gap-Junctions miteinander verbunden. Das heißt, wir haben hier eine einzige Single-Unit. Und wenn eine Zelle erregt wird, breitet sich diese an die Nachbarzellen und so weiter aus. Das heißt, mir reicht die Erregung einer Zelle, um eben hier eine Erregung des gesamten Herzmuskels zu erreichen.
Genau. Und um jetzt dieses Leitungssystem nochmal zu wiederholen, könnte man entweder in die Anatomiefolge hören oder wir gehen es nochmal schnell durch. Also beginnen tut das Ganze mit dem Sinusknoten, der als primärer Schrittmacher eigentlich für den Rhythmus verantwortlich ist normalerweise.
Wo liegt der?
Der liegt im rechten Vorhof. Dann läuft das Signal weiter bis zum AV-Knoten. Der liegt so auf der Klappenebene, eigentlich fast genau mittendrin.
Wofür steht AV?
Atrioventrikular, also Atrium zum Ventrikel.
Wow. Also, als wäre er dazwischen.
Krass, ne? Ja. Wow. Wahnsinn. Genau, danach vom AV-Knoten geht es ins Hissbündel. Am Hissbündel teilt sich das Ganze auf in zwei
Verwahrerschicht. Was heißt Hissbündel? Jetzt habe ich dich.
Hiss? Keine Ahnung, wo der Hörer jetzt kommt. Wirklich. Ja. Genau, danach geht es dann auch weiter in die Tavara-Schenkel, einen rechten, einen linken. Und diese Tavara-Schenkel laufen dann im Septum entlang bis zum Apex und dann fasert das Ganze in diese Purkinje-Fasern auf, die dann am Ende wirklich auch die Herzmuskelzellen erregen.
So, jetzt haben wir verstanden, wie die Weiterleitung funktioniert. Jetzt brauchen wir noch ein Metronom. Wir brauchen irgendeinen Taktgeber und das kann eben nicht einfach so jede Herzmuskelzelle machen. Warum haben wir eben gerade gesagt, sonst gäbe es eben Chaos. Und nur bestimmte Zellen sind befähigt, diesen Takt anzugeben. Man spricht hier von sogenannten Automatiezentren. Ihr habt richtig gehört, Zentren. Es ist nicht nur eins, sondern es gibt mehrere. Falls das eine Zentrum vielleicht, wer weiß, kaputt gehen sollte oder die Weiterleitung gestört sein sollte, dass wir mehrere Rückfallebenen haben, falls eben irgendwas mal schief läuft. Und das erste dieser Automatiezentren, das ist, glaube ich, auch das, was am ehesten bekannt ist, ist der Sinusknoten. Der schlägt mit einer Eigenfrequenz zwischen 60 und 80 Beats per Minute und ist eben auch Namensgeber für Sinusrhythmus, bevor man ja spricht, wenn man gerade ein bestenfalls gesundes EKG vor sich liegen hat.
Ganz kurze Werbung.
Leo, hast du dir eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht, später eine eigene Praxis aufzumachen?
Ich meine, wir sind noch im Studium, aber man darf ja mal träumen.
Ja, es gibt so ganz viele Sachen, die irgendwie echt spannend sind daran. Zum Beispiel sein eigener Chef zu sein.
Ja, seinen Arbeitsalltag selbst zu gestalten.
Oder auch eine enge Bindung zu den Patienten aufbauen zu
können. Ja, schon stark.
Und ich glaube, dass es ganz vielen von unseren KommilitonInnen ganz ähnlich geht. Und wir selbst haben da ja auch nicht so viel Ahnung von. Ich würde mich aber auf lassdichnieder.de darüber informieren. Das ist eine gemeinsame Kampagne von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den 17 Kassenärztlichen Vereinigungen. Und dort findet ihr viele Tipps zur Niederlassung, Antworten auf eure Sorgen und ganz viele spannende Erfahrungsberichte.
Das war's schon. Genau. Und wie Clara schon gesagt hat, gibt es Krankheiten, wo dieser Sinusknoten halt kaputt geht. Zum Beispiel das Sick Sinus Syndrome, wo der einfach nicht mehr schlägt. Das wäre natürlich jetzt doof.
Sehr gut gewordet.
Ne? Super,
sehr
ne?
Gut gewordet.
Ja. Wenn natürlich
kannst jetzt, du sich echt gut merken.
Ja. Ja. Wäre natürlich jetzt doof, wenn man einfach tot umfällt, das wäre nichts mehr. Deswegen gibt es halt, oder deswegen können alle untergeordneten Institutionen, die wir gerade eben genannt haben, auch in einer gewissen Eigenfrequenz schlagen. So auch zum Beispiel der AV-Knoten. Der schafft aber nur 40 bis 60 Schläge pro Minute. Also es ist, ja, man kann man mal machen, aber ich glaube auf Dauer ist es ein bisschen wenig.
Ja, weit kommst du da nicht.
Weit kommst du nicht, ne? Ja, also das sehe ich ganz ähnlich. Das Spannende am AV-Knoten ist, der ist halt noch so ein bisschen als Türsteher unterwegs. Ja, wieso brauchen wir das? Es gibt so eine Volkskrankheit, die nennt sich Vorhofflimmern. Das hat bestimmt jeder schon mal gehört. Jeder hat bestimmt jemanden in der Familie, der das hat. Und es bedeutet einfach, dass die Vorhöfe nicht mehr koordiniert kontrahieren, sondern so wild rumzuckeln mit wirklich Frequenzen 300, 400, 500 Schläge pro Minute. Wäre jetzt
ordentlich.
Wäre jetzt doof, wenn jeder einzelne von diesen Schlägen auch in den Ventrikel geht und da auch eine Kontraktion auslöst, weil dann hätten wir halt Kammerflimmern und es wäre halt rum. Ne? Wäre auch doof.
Auch nicht gut.
So. Und deswegen gibt es halt den AV-Knoten, der ist so ein bisschen Türsteher, der sagt so, du kommst hier nicht rein und lässt halt quasi nicht jeden einzelnen Schlag durch, sondern der lässt immer nur einen Schlag circa alle 160 Millisekunden durch. Dadurch kommt halt trotz diesem hohen Vorhofrhythmus nur in mehr oder weniger normaler Geschwindigkeit da eine Erregung durch und wir haben halt kein Kammerflimmern, sondern einen halbwegs normalen Herzrhythmus. Wen das mehr interessiert, freut euch auf die Gastfolge, die nach dem Cardioblog kommt. Da kommt nämlich meine liebe Doktormutter, die eine Vorhofflimmer-Spezialistin ist und euch da bestimmt ein bisschen mehr zu erzählen kann. Genau, dieser AV-Knoten haben wir schon erwähnt, liegt so in der Klappenebene. Und die Klappenebene ist elektrisch isoliert, sodass nur durch diese eine Stelle, wo der AV-Knoten ist, auch Erregung durch kann. Das quasi auch das Ganze zielgerichtet ist.
Ihr könnt euch vorstellen, das ist quasi wirklich komplett isoliert, das Herz, sind irgendwie zwei mehr oder weniger getrennte elektrische Systeme voneinander. Wir haben eben einmal den Vorhof, wir haben einmal die Kammer und der einzige Weg dadurch ist eben der AV-Knoten, deswegen Atrioventrikularknoten und genau nur über diesen Weg kann es eben die Erregungsweiterleitung in die Kammer geben.
Was machen wir jetzt, wenn es hart auf hart kommt? Also wenn der Sinusknoten kaputt ist und aus irgendeinem unglücklichen Grund der AV-Knoten auch. Dann gehen wir auf die nächste Rückfallebene. Uns rettet hier das Hissbündel, denn das Hissbündel hat auch eine Eigenfrequenz von 30 bis 40 Schlägen pro Minute und würde dann hier als neues Automatiezentrum übernehmen. Und jetzt gucken wir uns pro forma noch den härtesten aller Härtefälle an, wenn das Hissbündel auch kaputt gegangen ist. Dann übernehmen die Purkinjefasern mit einer Frequenz von 20 Schlägen pro Minute. Aber ihr könnt euch vorstellen, diesen schlecht. Zustand, den macht
das
keiner
ist doch
lange
dann,
mit.
Dann irgendwann so dieser Kammerersatzrhythmus, oder? Den man dann.
Boah,
dann,
boah Alter!
Ja. Also, Leute, ich bin ja wirklich jetzt echt kein Experte hier, was irgendwie so EKG und so angeht, ne? Aber das sieht nicht gut aus.
Ja.
Das erkenne sogar ich, dass irgendwie
das
so,
stimmt,
ein,
ja.
so ein Kammerersatzrhythmus nicht ganz
ja.
nachhaltig funktionieren kann.
Ganz genau.
So. Wir machen weiter und zwar schauen wir uns jetzt eben das Ganze noch in einer viel, viel kleineren Auflösung, in einer viel größeren Auflösung.
Stark.
Also viel, viel detaillierter schauen wir uns das Ganze an. Wir schauen uns jetzt nämlich genau an, wie funktioniert die Weiterleitung, wie funktioniert das Erregungspotenzial und da fangen wir an bei den Kardiomyozyten, also bei dem Arbeitsmyokard.
Genau. Wir wollen tatsächlich nicht direkt in die unbekannten Gewässer vorstoßen, sondern würden gerne erst da anfangen, wo wir uns schon auskennen. Weil der geneigte Situs Inversus Hörer hat schon die Folge Aktionspotenzial gehört und
natürlich.
Kennt sich deswegen bestens aus im Neuron. Deswegen möchten wir da nochmal ganz kurz als Wiederholung starten. Wir beginnen bei einem Ruhemembranpotenzial von minus 70 Millivolt. Es entsteht ein Reiz, irgendeine Vordepolarisierung, die das Ganze anhebt. Dann beginnen die Natriumkanäle sich zu öffnen, machen einen Einstrom. Und dieser Einstrom erzeugt dann diesen charakteristischen Peak. Durch diese Depolarisierung werden dann Kaliumkanäle aktiviert, die dann öffnen, dann einen Natriumstrom, einen Natriumausstrom erzeugen, der dann wieder bis auf die minus 70 geht. Tatsächlich schließen dann diese Kanäle erst relativ langsam, sodass sich dann erst eine Hyperpolarisierung einstellt auf so minus 90, die dann wieder zurückgeht auf die minus 70 Ausgangspotenzial.
Dauern
tut das Ganze 1 bis 2 Millisekunden.
Wenn ihr das jetzt kapiert habt, also wie dieses Aktionspotenzial im Neuron abläuft, dann ist das eigentlich schon die halbe oder fast mehr als die halbe Minute fürs Aktionspotenzial in der Herzmuskelzelle. Tatsächlich ist das Grundprinzip nämlich super ähnlich, nur es gibt die ein oder andere, ja, Besonderheit, die wir euch jetzt einfach erklären und ich glaube, so wild ist das Ganze gar nicht. Der erste Unterschied ist, dass das Ruhemembranpotenzial in den Skelettmuskelzellen und so eben auch im Herz bei minus 90 Millivolt ungefähr liegt und eben nicht bei den bekannten minus 70. Dieses Membranpotenzial ist sehr wichtig, dass es die ganze Zeit aufrechterhalten wird. Das gewährleisten besondere Kaliumkanäle. Genau. Und ganz gleich vom Ablauf her wie im Neuron kommt es jetzt eben zu einer Depolarisation beim Herzen eben durch die Erregung der Nachbarzelle über die Gap Junctions.
Ja.
Und es kommt zu einem krassen Natriumeinstrom. Also es gibt hier einen richtigen Overshoot, der geht drauf bis 20 Millivolt. Und der wird eben durch sehr schnell und sehr viel einströmendes Natrium verursacht. Nächste Gemeinsamkeit ist, wenn dieser Overshoot einmal erreicht wurde, öffnen dann Kaliumkanäle, die die ganze Zelle wieder repolarisieren sollen durch einen Kaliumausstrom. Und da kommt jetzt die erste Tücke des oder die erste Besonderheit des Herzens dazu. Gleichzeitig öffnen jetzt nämlich auch L-Typ, L steht glaube ich für Long, oder?
Long-Lasting, ja.
Genau, Long-Lasting Kalziumkanäle auf. Das heißt, wir haben gleichzeitig durch die Kaliumkanäle einen Ausstrom, der eigentlich ja zu einer Repolarisation beitragen würde. Wir haben gleichzeitig aber auch einen Einstrom von Kalzium. Und diese beiden Ströme halten sich in etwa die Waage. Und wenn ihr euch das jetzt auf einem Diagramm vorstellt, wenn Ein- und Ausstrom gleich sind, entsteht hier ein Plateau.
Das war wichtig. So, alle, die eingeschlafen sind, nochmal kurz aufwachen. 30 Sekunden, 45 Sekunden zurück, merken, okay?
Genau, eine Plateauphase, die entsteht durch gleichzeitig Calcium-Influx und Kalium-Efflux. Wir haben jetzt also hier unser Plateau. Nach einer gewissen Zeit hört aber oder nimmt diese Intensität von dem Calciumstrom ab. Das heißt, hier überwiegt wieder der Ausstrom vom Kalium und irgendwann kommen wir dann, Gott sei Dank, back zu unseren minus 90 Millivolt und das Ganze kann wieder von vorne losgehen.
So, dem geneigten Zuhörer ist jetzt noch aufgefallen, dass...
Oder der geneigten Zuhörerin.
Oder der geneigten Zuhörerin. Schön. Dass wir jetzt hier keine Hyperpolarisation haben, wie es beim Neuron der Fall ist. Das ist hier nämlich A, durch eine andere Ausschüttung der Kaliumkanäle, aber auch durch einen zusätzlichen, sehr spannenden Kanal. Und zwar, da möchte ich jetzt ein bisschen angeeken, weil das ist das Thema unter anderem meiner Doktorarbeit.
Och.
Es gibt nämlich Kaliumkanäle
mit... Die hören Weihrauch et al.
Gibt es mit verschiedenen Eigenschaften. Einmal mit transienten und rektifizierenden Eigenschaften. Was heißt das Ganze jetzt? Wir stellen uns vor, wir nehmen einen Kaliumkanal und bauen den in irgendeine Zelle rein und messen nur diesen einzelnen Kanal.
Mhm.
Und dann geben wir dieser Zelle Spannungen vor. Und fangen quasi an bei einer negativen Spannung und steigern die bis zu einer positiven Spannung. Und schauen uns dann an, wie sich dieser Strom verändert. Logischerweise müsste der ja eigentlich in der Gerade verlaufen. Weil je mehr Spannung, desto mehr Strom. Ne? Ist ja logisch.
Klingt sinnvoll.
Also die Geraden, sie tun es nicht?
Doch. Und zwar die Transienten tun das.
Okay.
Die Transienten sind lieb. Die sind sehr lieb. Die sind einfach, die sind schön. Die Rektifizierenden sind nicht ganz so einfach. Weil die Rektifizieren heißt eigentlich nur, dass in die eine Richtung lässt der Kanal lieber die Ionen durch, in die andere nicht. Also zum Beispiel, dass der Einstrom genauso funktioniert wie beim Transienten. Aber der Ausstrom, der wird so ein bisschen unterdrückt. Das heißt, da ist es nicht mehr proportional, sondern da flacht die Kurve so ein bisschen ab.
Okay.
Und zum Beispiel einwärts rektifizierende Kanäle sind nämlich in der Membran verbaut. Das ist deswegen sehr wichtig, weil wir müssen diese minus 90 Membranpotential wirklich absolut konstant halten. Weil wenn jetzt die auf einmal hyperpolarisiert, dann reicht vielleicht der Reiz von der anderen Zelle nicht mehr aus, um ein Aktionspotential auszulösen. Und was passiert dann? Ja, das ist scheiße, weil dann macht die Zelle nämlich nicht mit und fängt an, irgendwelche Eigengedanken zu verfolgen, löst vielleicht so ein Random-Potenzial aus und auf einmal haben wir eine kreisende Erregung und Kammerflimmern und Schrumm.
Falls es euch jetzt ähnlich geht wie mir und ihr das alles nicht so 100% verstanden habt in der ganzen Detailtiefe, wie wir euch das präsentiert haben, ich glaube, das ist an der Stelle nicht ganz so wild. Wichtig ist hier eben zu verstehen.
Im Prinzip wieder so ein bisschen, ne? Also
genau,
Hyperpolarisation verhindern.
Genau, also
warum
es ist nicht
verhindern?
Wie beim Neuron, dass ich eben so eine kurze Hyperpolarisation habe. Die habe ich in der Herzmuskelzelle eben nicht, weil hier eben noch besondere Kanäle vorliegen, die ich in einem Neuron nicht habe.
Genau.
Genau. Ihr merkt, wir müssen bei dem Herzen immer wieder aufpassen, dass hier ja keine Herzzelle so ein bisschen ihr eigenes Ding durchzieht.
Passt auf euer Herz auf, Leute.
Und ein weiterer Mechanismus, der eben verhindern, ich überspiele das jetzt einfach, der uns davor schützt, dass es eben zu Herzrhythmusstörungen oder unkoordinierten kreisenden Erregungen kommt, ist eine verlängerte Refraktärperiode, eben durch genau dieses Plateau. Wir brauchen das deswegen, weil Herzerregung, ja, Purkinjefasern, wir fangen an der Herzspitze, breitet sich aus, hoch zur Herzbasis. Es erreicht also nicht jede Herzzelle zum gleichen Zeitpunkt. Die Zelle an der Herzspitze wird früher erregt als die Zelle an der Herzbasis. Das heißt, im schlimmsten Falle ist die erste Zelle, die erreicht wurde an der Herzspitze, schon lange fertig kontrahiert und ready für den nächsten elektrischen Impuls, während das Signal oben noch gar nicht angekommen ist.
Schlecht.
Das Ganze würde dann kein Ende nehmen, das Ganze würde kreisen, wir würden Kammerflimmern kriegen. Wir müssen also die Zellen, die früher erreicht werden, so lange ruhig stellen, also in eine Refraktärperiode, in einen refraktären Zustand bringen, dass die eben so lange stillhalten, bis auch die letzte Zelle ihre Erregung erhalten hat und sich kontrahiert hat.
Yes.
Nie ohne mein Team. Gut. Jetzt wollte ich schon aus Reflex schon wieder immer moderieren. Ich halte die Schnauze, okay.
Aber ich finde, bisher hast du dich sehr gut zurückgehalten.
Okay. Schon, ne? Trotzdem würde ich wieder weitermachen.
Ja.
Und nämlich das nächste Thema anmoderieren. Und das ist nichts Geringeres als die schöne und spannende Thematik hinter den Schrittmacherzellen. Wir haben gerade gesprochen über den Sinusknoten, über den AV-Knoten, die Purkinjefasern, die ja alle so ein... Leo tritt hier gegen mein Mikrofon.
Ups.
Das ist bitte in Ruhe, danke. Die ja alle so eine Eigenfrequenz haben. Ja, und das habe ich mir damals, als ich das gelesen habe und gelernt habe, gedacht, wie soll das denn funktionieren? Das sind einfach, sind das nur diese Zellen, die eben einen ganz eigenen Erregungsmechanismus, einen Erregungszyklus hier haben, der total spannend ist und der euch das verständlich macht, was dahinter steht, hinter dieser Eigenfrequenz von diesen Regionen. Und deswegen schauen wir uns jetzt im Detail an, wie diese Schrittmacherzellen ihre Erregung abbilden.
Anfangen würde ich da mit dem größten Unterschied zu normalen Herzmuskelzellen, aber auch zu Aktionspotenzialen in Neuronen und anderen Zellen. Denn die Schrittmacherzellen haben einen sehr besonderen Kanal, der HCN4-Kanal. Und irgendein Scherzvogel hat gedacht, wir nennen den jetzt Funny Channel.
Aha.
Kann man jetzt lustig finden, wenn man möchte.
Du hast ja die Pointe noch gar nicht erzählt. Du weißt ja noch gar nicht, warum das lustig ist.
Vielleicht weiß ich die Pointe ja auch nicht.
Na gut, das mag sein.
Gut, halt. Also ich finde es einfach nur deshalb nicht lustig, weil ich es scheinbar noch nicht verstanden habe. Aber du kannst es mir gerne gleich nochmal erklären. Klar. Ich würde mich sehr freuen. Was ich aber weiß, ist, warum diese Funny Channels besonders sind. Denn normalerweise ist es ja so, wie bei Natriumkanälen, die ja diesen Overshoot machen, die öffnen, wenn es zu einer Depolarisation der Zelle kommt.
Mhm.
Diese Kanäle machen das genaue Gegenteil.
Und das ist der Witz, glaube ich.
Das ist der Witz.
Ja. Nee, oder?
Doch schon, ja.
Oh Gott. Weißt du, aber du musst dir vorstellen, so, das sind halt Nerds, die sitzen halt die ganze Zeit vor ihrem Kack-Setup und messen irgendwelche Ströme.
Sind das nicht deine Kollegen, Leo?
Dann geht die auf einmal auf, wenn es hyperpolarisiert. Ha, wie lustig.
Kannst du ruhig sagen, dass du das warst, Leo?
Das wäre cool. Ey, wenn ich die entdeckt hätte, Mashallah, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen. Wirklich.
Wenn also einen riesen Durchbruch haben, aber okay.
War doch schon.
Meinst du?
Ja.
So, Leute.
Eines Tages, Leo.
Auch wenn wir bei den Funny Channels sind, Spaß beiseite. Die Dinger sind wirklich verdammt wichtig und IMPP fährt auch voll auf die kleinen Kanälchen ab.
Die sind sehr verliebt.
Nochmal, die öffnen nicht, wie wir es bisher kennen, von Natriumkanälen zum Beispiel bei Depolarisation, sondern öffnen bei Hyperpolarisation. Und lassen dann in dem Fall Natrium und Calcium, also vor allem Kationen, durch. Die sind unselektiv, denen ist nicht so wichtig, was da durch die durchfließt. Hauptsache, es hat eine positive Ladung.
Genau, so. Das heißt, das ist jetzt die wichtigste Information, die wir brauchen, um das Schrittmacherpotenzial zu verstehen, weil das ist eine der beiden großen Änderungen. So, der Ausgangspunkt, also in Anführungsstrichen das Ruhemembranpotenzial, sind jetzt hier minus 60. Man kann eigentlich nicht von einem Ruhemembranpotenzial sprechen, weil eigentlich niemals für eine längere fristige Zeit in dieser Zelle das gleiche Potenzial stattfindet. Es ist mehr so eine Welle. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Sinuswelle, so ganz bisschen.
Das meinst du so der Sinus von so der mathematische Sinus?
Ja, mathematische Sinus. Genau.
Also die Zelle würde gerne bei minus 60 chillen, kommt aber nie wirklich zu diesem Punkt.
Genau, ja, richtig. Okay. Weil es kein stabiles Potenzial ist. Aber das ist der negativste Punkt, deswegen nennen wir es jetzt mal Ruhemembranpotenzial. Genau. Bei der Repolarisierung von einem vorherigen Potenzial, wir sind in einer Welle, wir starten jetzt ganz unten, öffnen direkt diese Funny Channels, weil das Wir kommen quasi von einer Repolarisierung, also das Membranpotenzial wird weniger. Guck mal, der lacht schon. Das Membranpotenzial wird weniger. Und durch eine Hyperpolarisierung gehen diese Kanäle auf. Also sie gehen auf und babam. Lassen.
Wie bitte? Was mal?
Babam.
Babam.
Babam, ja, genau, so klingt es.
So
ja?
klingt es dann, ja. ne? wenn man ganz genau hinhört.
Genau, und öffnen und dadurch gibt es wieder eine Depolarisierung. Diese Depolarisierung nennt sich diastolische Depolarisierung. Das heißt einfach so, muss ich einfach merken. Die ist nicht ganz so sprunghaft wie bei den Natriumkanälen, sondern eher so Jans Entspanticus. Ne? Also so ganz entspannt geht die so ein bisschen hoch.
Das steht leider so im Skript.
J-A-A-A-A-A-N-Z Entspanticus steht hier. Kann man nicht raten, wer dieses Skript geschrieben hat. So. Es ist aber nur so lange Entspanticus bis zu minus 20 Millivolt. Weil jetzt kommen nämlich die überdrehten L-Typ-Calcium-Kanäle und ballern erstmal los, bis auf plus 20. Der geneigte Zuhörer, dem könnte jetzt aufgefallen sein.
Das haben wir
sein.
Schon dritten Mal, den geneigten Zuhörer.
Ja, ich liebe es.
Das ist der, das ist
ich
der lieb's. Das vierte
Oder
Mitglied hier.
Der geneigten Zuhörerin.
Genau, super, so. Wir lernen.
Dass es jetzt auf einmal Calcium-Kanäle sind und nicht Natriumkanäle, weil in Schrittmacherzellen gibt es keine. Das ist extrem wichtig. In Schrittmacherzellen gibt es keine Natriumkanäle. Sondern nur Calciumkanäle, die diesen Aufschwung machen. So, das heißt, bedeutet,
ganz kurz, bei den HCN-Kanälen, ja. bei diesen Funny Channels, das sind ja unspezifische Kationen.
Genau.
Sind da Natrium-Ionen
dabei? Da kommt
Natrium
mit dabei, das stimmt, okay. aber es gibt keine spezifischen Natriumkanäle.
Ja.
Ne?
Okay, alles
klar. Also, wir halten fest, erst gehen die Funny Channels auf, es geht langsam wieder nach oben das Potenzial, dann irgendwann machen die Calcium-Bros mit und schießen das Ganze hoch.
So. Die machen diesen Overshoot, den wir vorher vom Natrium kannten.
Richtig.
Okay.
Und jetzt sind wir bei plus 20 und jetzt wollen wir mal wieder zurück. Lara.
Verdammt, ich bin das. Ja. Okay, wir wollen wieder zurück. Wir müssen unsere Zelle wieder repolarisieren und das funktioniert Gott sei Dank ganz klassisch über Kalium. Kaliumkanäle öffnen, repolarisieren unsere Zelle wieder. Das Membranpotenzial sinkt kontinuierlich auf unser in Anführungszeichen Ruhemembranpotenzial von minus 60 Millivolt, auf der sich die Zelle aber nicht ausruhen kann, weil ihr wisst ja, die HCN-Kanäle machen bei dieser Repolarisierung wieder auf und das Ganze steigt. Also die Zelle kann sich eigentlich, das ist das arme Schwein eigentlich, das kann sich zu keinem Zeitpunkt auf seinem gewünschten Ruhepotenzial von minus 60 Millivolt ausruhen.
So, und jetzt mal, mein Herr Moderator, jetzt mal nicht ins Skript gucken, weil da steht's. Oh. Welche Kanäle hat also diese Zelle nicht, wenn es ums Ruhemembranpotenzial geht, die wir vorher im Arbeitslokal gebraucht haben?
Die Inward Rectifier. Juhu. Ich glaub's ja nicht.
Alter, krank.
Ich bin wach. Also keiner weiß, dass ich gerade hingeschielt habe. Nein, habe ich nicht. aber also irgendwie auf Kalium kann man ja bauen, ne? Also irgendwie Kalium, also egal wie unterschiedlich das ist zwischen den ganzen Zelltypen und so weiter, weißt du immer, Kalium ist so der Kölner irgendwie, so hat noch immer Jod hier gegangen, so hinten raus, wir repolieren. Kalium Köln passt auch super. Also wirklich, geil. Das ist wirklich so der, wir kommen wieder zu uns, wir finden unsere innere Mitte und wir kommen wieder runter.
Okay.
So. Wir gehen weiter zum nächsten Thema und das wäre nämlich hier die elektromechanische Kopplung. Das ist jetzt nämlich die Frage, wie kommen wir denn jetzt von dieser Erregung beim Arbeitsmyokard mit dem Calcium-Einstrom zu der Erregung, zu dem Zusammenziehen dieser Kardiomyozyten.
Ja. Und ich würde hier auch wieder anfangen bei uns bekannten Themen als Einstieg. Ihr werdet in der Skelettmuskelfolge auch schon von elektromechanischer Kopplung gehört haben.
Denk ans Finger-Yoga. Ne?
Und Finger-Yoga?
Ja, wir haben Finger-Yoga gemacht.
Stimmt. Ach, die Folge war legendär. Gut, Ehre an Fabian an der Stelle.
Stille kurz.
Ja. Oh, ist ganz schlimm.
Aber, okay, weißt du, weiter.
Wir haben halt alle so in Erinnerungen geschwelgt über die guten alten Zeiten und das Finger-Yoga.
Das war scheiße.
Okay, weiter.
Leute, weg vom Finger-Yoga und zurück zur elektromechanischen Kopplung. Ich wiederhole sie kurz nochmal im Skelettmuskel, weil wenn wir die verstanden haben, tun wir uns im Herzen umso leichter.
Okay, let's go.
Es kommt ein Aktionspotenzial an der neuromuskulären Endplatte und es wird Acetylcholin ausgeschüttet. Soweit habe ich euch. Gut.
Ich bin noch dabei und ich glaube, ich bin hier der Bottleneck in der
Folge. So, Acetylcholin wird ausgeschüttet und bindet jetzt an die DHP-Rezeptoren in den T-Tubuli. Und die sind gekoppelt an die, Ryanodin-1-Rezeptoren. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ach, sehr schön. Und wenn diese jetzt mit angesteuert werden, die sind eben an diese DHP-Rezeptoren gekoppelt, dann kommt es zu einer massiven Calciumfreisetzung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum.
Ja. So.
Genau. Mehr ist es nicht.
Genau. Und weil dieses Calcium, das ist jetzt ganz genauso wie in den Skelettmuskelzellen, löst eine Kontraktion aus, bla bla bla, kennen wir alles schon. Brauchen wir nicht wiederholen. Wenn nicht, guck gerne nochmal zurück in die Folge, weil es ist im Herz ganz genauso, wie das funktioniert. Die Calciumfreisetzung ist jetzt aber nicht ganz genau so. Das heißt, deswegen.
Im Herzen.
Deswegen wollen wir darauf nochmal hinausgehen. Und das ist halt so, das ist so eine Phrase. Ich glaube, unser Physiodozent hätte uns nachts um 4 geweckt und hätte uns geschlagen, wenn wir das nicht gewusst hätten. Die calciuminduzierte Calciumfreisetzung.
Okay, aus irgendeinem Grund finden die das richtig cool.
Ja, weil es ist halt besonders. Ja. Jetzt ist die Frage, was heißt das? Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Aktionspotenzial. Also, zuerst öffnet sich der Natriumkanal. Wir haben eine Depolarisierung. Und dann kommt dieses Plateau, was durch Calcium und Kalium stabilisiert wird. Genau. Dieser Calcium-Spark, der da entsteht, also weil die Kanäle öffnen, kommt ja logischerweise Calcium dann da rein. Dieses Calcium, das bindet jetzt an den Ryanodin-2-Rezeptor am SR. Ganz kurz, um es mal zu klären. Ryanodin 1 ist im Skelettmuskel, Ryanodin 2 ist im Herzen. Und dadurch...
Da kann man sich irgendwie so überlegen, merken irgendwie, ja, Rö 1 ist wohl das, was irgendwie, wo es mehr von gibt im Körper. Ja. Und ich nehme jetzt einfach mal an, weil wir so viele Muskeln haben oder manche auch viele Muskeln haben, wird es einfach da wahrscheinlich der relevanter sein. Und deswegen ist dann, das ist der Rö 1.
So. Richtig.
So merken wir uns das.
Genau. Und diese Bindung öffnet jetzt halt eben das Ganze und lässt massig Calcium in die Zelle rein aus dem SR und erhöht das Ganze um den Faktor 10. Also von 10 hoch minus 7 auf 10 hoch minus 6.
Was? Die Kalziumkonzentration?
Genau.
Okay.
Also 10 hoch minus 7 bis 10 hoch minus 6 Molar. Nicht Birnen, nicht Äpfel, sondern Molar.
Oh, kurzes Trauma okay, von irgendeiner Mathestunde, die genau. Jeder von uns mal erlebt hat.
So ist es. So. Und was halt jetzt wichtig ist, es gibt keine so eine elektrische Kopplung wie im Skelettmuskel, sondern das Kalzium, was durch das Aktionspotenzial reinkommt, was ja echt, das sind so gefühlt 3-4 Kalziumionen, das ist nicht viel. Das macht dann quasi die Kettenreaktion und lässt dann seine Bros und Brosinen aus dem SR in die Zelle reinballern.
Handbewegung hättet ihr gerade sehen müssen.
Ja.
War wirklich, hat es sehr gut
gehackt.
Zum Ausdruck gebracht.
Ist so richtig reingeballert. Ja. Ja. So. Und das bindet jetzt halt, dieses Kalzium bindet jetzt an Troponin C. Ganz normal, öffnet sich Blamm, Myosin, Aktin, Zyklus fängt an zu ballern. Super geil, ja. So, und die Relaxation ist auch wie im Skelettmuskel. Hier jetzt auch wieder die Serca 2 und nicht die Serca 1 als Calcium-ATPase in der Membran des SR. Und ganz kurz, ne, Phospholamban ist hier das Regulatorprotein und aktiviert und deaktiviert die Durchbindung. Ne? Und logischerweise gibt es auch noch den NCX, wie im Skelettmuskel, der als sekundär aktiver Transport Calcium und Natrium tauscht. Ne? Also so kriegen wir das Calcium wieder weg. Aber das ist ja schon bekannt, ne? Wenn ich Muskelfolge.
Sehr schön. Also ganz kurz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der größte Unterschied ist eigentlich, dass ich im Skelettmuskel das direkt gekoppelt habe. Also DHP ist mit diesem Ryanodin-1-Rezeptor verbunden. Wenn der eine aufgeht, ballert der andere automatisch auch und lässt das Calcium rein. Genau,
die sind richtig mechanisch gekoppelt
aneinander.
Genau. Und im Herz muss das Calcium daran binden. Richtig. Also diese Calcium-induzierte Calcium-Freisetzung.
Weil es gibt kein DHP im Herzen. Sowas gibt es nicht.
Okay.
Brauchen wir nicht, weil ich meine, wir haben ja schon L-Typ-Calcium-Kanäle, warum sollen wir das dann auch
nicht? Warum ist das eigentlich so im Herz, weißt du das?
Was meinst du, wieso?
Also warum das dann nicht so mechanisch gekoppelt ist?
Weil ich hab ja schon einen Calcium-Einstrom und warum soll ich dann auch einen weiteren Kanal einbauen? Das ist ja unnötig.
Ja, verstehe ich.
Ja, und im Skelettmuskel habe ich halt keinen Calcium-Kanal drin.
Ja, und weil meine Kontraktion ja nicht durch einen Transmitter wie Acetylcholin ausgelöst wird, sondern durch meine... Meine Schrittmacherzellen
und die Gap-Junctions von links und rechts erleuchtet ist. Ich bin wirklich begeistert.
Okay, weiter geht's.
Und schauen uns jetzt nämlich das finale Thema an. Ganz spannend. Jetzt haben wir nämlich das verstanden alles mit diesen Mechanismen, wie diese Erregung abläuft, sowohl am Kardiomyozyt als auch bei der Erregungsweiterleitung und bei der elektromechanischen Kopplung. Und jetzt aufbauend darauf versuchen wir die Modulation dieser Prozesse zu verstehen, weil wie ihr wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen habt, schlägt euer Herz nicht immer in der gleichen Geschwindigkeit, sondern wenn man mal die Treppe geht, so eine schwere Tasche dabei hat, dann schlägt es auch mal schneller.
Dann kommt die Andreas Durani.
Hat man auch manchmal das Gefühl, es springt einem so richtig aus der Brust raus, genau. Und da gibt es eben alle möglichen Anpassungen. Das ist vor allem eben über Sympathikus, Parasympathikus. Ich glaube, was hier was, welche Rolle spielt, evolutionär und so weiter, ist euch allen soweit klar. Ganz wichtig ist auch, sich hier vor Augen zu führen, dass das Herz eben auch in der Lage sein muss, regenerative Phasen einleiten zu können. Das Herz muss in der Lage sein, sich zu entspannen, ja, also quasi dem entgegenzuwirken an diese Reizung. Und vor allem muss es eben auch, oder vor allem ist das notwendig, weil es eben einfach so ein langfristiger Prozess ist. Das Herz muss das ganze Leben lang durchschlagen. Es muss in 24 Stunden über 7000 Liter pumpen. Also das Leben ist für das Herz quasi kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Und deswegen brauchen wir eben auch diesen Gegenmechanismus. Also wir brauchen eben auch die Relaxation hier am Herz. Genau.
Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal wieder auf unseren allseits bekannten Säbelzahntiger. Also wir ballern jetzt erstmal den Sympathikus durch.
Wir fangen an mit dem Sympathikus, der unsere Herzfrequenz bestenfalls nach oben treibt. Nicht nur die Herzfrequenz, eigentlich wird der komplette Kontraktionsmechanismus ja auf sein absolutes Optimum und Maximum getrimmt, damit wir hier eben möglichst viel Volumen in möglichst kurzer Zeit durchbringen können, um eben vor dem Säbelzahntiger wegzurennen. Und damit das möglich ist, ist es wichtig, dass das komplette Herz von sympathischen Nervenfasern versorgt ist. Anders ist das beim Parasympathikus. Der versorgt nämlich ausschließlich die Vorhöfe. Die Entspannung ist dem Herzen scheinbar nicht ganz so wichtig.
Ja, und
ein bisschen toxisch, ne?
Genau, und Sinus- und AV-Knoten, muss man dazu sagen. Gut. Vorhöfe und Sinus- und AV-Knoten. So. Diese Steigerung, also wir können jetzt vier verschiedene Dinge steigern im Herzen. Und ich habe mir für diese vier Dinge wirklich in absoluter Mühe vier Merksprüche aus den Fingern gesungen. Ich bin gespannt, ob sie euch gefallen.
Mhm.
Also als erstes gibt es die Inotropie.
Ja.
Die Inotropie ist die Kontraktionskraft.
Ja.
Und bei Inotropie denke ich an die Incredibles von Pixar.
Es gibt erstens auch andere coole Studios und es gibt auch andere tolle Kinder-Action-Filme.
Aber ihr kennt die, ne?
Die Incredibles. Ich glaube, den kennt ihr.
Und der Mr. Incredible ist ja so stark. Deswegen denke ich da an die Incredibles.
Ja.
Die sind so stark.
Kronos,
Chronotropie ist die Herzfrequenz. Kronos, die Zeit ist griechisch, das ist einfach...
Es gibt auch andere coole Sprachen. Spaß.
Also Chronotropie ist die Zeit. Dann gibt es noch die Dromotropie. Das ist die Überleitungszeit. Und da habe ich mir gemerkt, oder möchte ich mir merken, das Motodrom. Also
das
Was? Motodrom ist doch so eine Autorennstrecke. Ich habe echt keine Ahnung. Wirklich.
Kennst du das, Moritz?
Nee, wir brauchen jetzt noch eine Eselsbrücke für Leos Eselsbrücke. Nee, also vielleicht kennen es ja alle
anderen. Okay, es ist das Motodrom, quasi so ein Motorrennsport. So drum, vielleicht, ich weiß es nicht.
Ja, jetzt mit dem Geräusch macht's Klick.
Okay, ja, okay.
Jetzt
das heißt also quasi die schnellste Runde zählt. Ihr seid echt Arschis.
Okay. Hallo.
Nee, also Dromotropie cool, ist nochmal was?
Dromotropie ist die Überleitungszeit.
Okay.
Also quasi...
Am AV-Knoten.
Ja. Hatten wir ja mal, dass der Bratan die nicht reinlässt.
Dieses.
So. Und das kann man verkürzen, die Zeit, oder halt verlängern. So.
Ja.
Und dann gibt es noch die Bartmotropie. Die Bartmotropie bedeutet die Reizschwelle, die so eine Zelle überschreiten muss, bis das Aktionspotenzial ausgelöst wird. Die kann man auch variieren. Und bei der Bartmotropie habe ich mir gedacht, die Wasserschwelle in der Badewanne, bis sie überläuft.
Mhm.
Ist gut, oder?
Ja, ja. Nee, ich find, insgesamt kriegen die eine 2+. Die Merkhilfen. Also wirklich, wirklich super. Ich kann jetzt das Motodrom, ich persönlich kann es jetzt einfach nicht. Das
bitte, liebe Freunde, bitte schickt mal auf Insta, bitte, wenn ihr wisst, was ein Motodrom ist, schickt bitte mal einen Daumen. Ich brauche ein bisschen Liebe von euch.
Wo sollen sie es denn hinschicken?
Ach, einfach mal Leos Bild liken.
Ja.
Also habt Mitleid mit Leo, genau. Schickt ihm einen Daumen.
Ja, bitte mal, aber einfach mal der Vorklinik Podcast auf Insta. So, jetzt haben wir es. Einfach mal einen Daumen schicken, wenn ihr wisst, was Motodrom ist.
So, ran, Leute.
Zack, so, jetzt Inotropie. Bam.
So, Inotropie, wir fangen an mit den Incredibles. So ist es. Die erhöhen uns die Verkürzungsgeschwindigkeit. Das bedeutet, ich krieg mein Herz einfach schneller und intensiver, besser kontrahiert. Also alles irgendwie viel effektiver. Und das Ganze wird eben durch den Sympathikus gesteuert. Der verstärkt nämlich den Kalziumeinstrom aus dem SR in die Herzmuskelzelle.
Mhm.
Und wenn eben mehr Kalzium in der gleichen oder mehr Kalzium in sogar kürzerer Zeit einströmt, dann ist eben diese Kontraktion schneller und intensiver. Wie funktioniert das Ganze jetzt auf Molekularebene? Adrenalin, Noradrenalin, also Transmitter des Sympathikus, binden an Beta-1-Rezeptoren und der ist jetzt GS-Protein gekoppelt. Falls ihr da nicht mehr ganz zu bewandern seid, guckt euch die Signalwege einfach nochmal an. Ich gehe jetzt anhören, stimmt. Ich gehe jetzt hier in aller Kürze nochmal kurz drauf ein. Im Prinzip wird GTP zu GDP. Das sorgt dafür, dass sich unser G-Protein trennt, einmal in eine Alpha-Untereinheit und die Beta-Gamma-Untereinheit, die da ja zusammen irgendwie chillt. Und die Alpha-Untereinheit von dem G-Protein, die aktiviert jetzt die Adenylatzyklase. Die Adenylatzyklase reguliert mir mein CAMP hoch und das CAMP aktiviert die PKA, die Proteinkinase A. Die phosphorylisiert mir jetzt die Calciumkanäle. Und das steigert die Offenwahrscheinlichkeit dieser Calciumkanäle. Und jetzt weiß ich nicht, ob das so ein Heidelberger-Ding war, das bei uns von einem Physiologieprofessor immer wieder eingeprügelt wurde.
Ist übrigens immer der gleiche, der so hart. Also wir haben nicht mehrere, die so hart sind, sondern es ist immer der gleiche, der so hart ist.
Die Offenwahrscheinlichkeit ist nicht das gleiche wie die Öffnungswahrscheinlichkeit. Also das Ganze ist ein statistisches...
Gespannt. Ich habe das nämlich noch nie verstanden.
Vielleicht kommt es jetzt. Gar kein Druck jetzt an mich, ne?
Nee.
Offenwahrscheinlichkeit ist nicht das gleiche wie Öffnungswahrscheinlichkeit.
Ja, okay,
die Wahrscheinlichkeit, dass mein Calciumkanal öffnet, bleibt immer noch die gleiche.
Ja.
Auch mit PKA und Phosphorylierung. Ja? Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass er aufmacht, ist gleich. Wenn er aber einmal offen ist, bleibt er länger offen. Das heißt, wenn ich drauf gucke, sind in diesem Moment mehr Calciumkanäle offen.
Aha.
Und zwar über eine längere Zeit.
Die Öffnungsdauer.
Die Öffnungsdauer ist erhöht und dadurch ist die Offenwahrscheinlichkeit viel höher. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Kanal, auf den ich gerade gucke, offen ist, ist viel höher.
Aber es geht nicht, also quasi bei der Offenwahrscheinlichkeit guckst du dir die Kanal, also die Länge an, wie er offen ist, bei der Öffnungswahrscheinlichkeit ist wirklich, ist er auf oder ist er zu?
Mhm.
So, und deswegen reden wir über die Offenwahrscheinlichkeit. Also es sind nicht mehr oder weniger Calciumkanäle offen, sondern sie sind nur länger offen. Das ist an sich die Kernmessage.
Auch super, dass die beiden Wörter überhaupt nicht ähnlich sind.
Ja, ne? Das ist sehr gut gewordet. Ja, wirklich.
Also, die PKA macht neben der Steigerung der Offenwahrscheinlichkeit von den Calciumkanälen auch noch was anderes. Sie phosphorylisiert nämlich auch das Phospholamban. Davon hatten wir es ja gerade eben, als wir über die Serka gesprochen haben. Wenn nämlich Phospholamban phosphoryliert ist, ist die Serka aktiver und schaufelt viel schneller das Calcium wieder zurück ins sarkoplasmatische Retikulum, räumt also nach der Kontraktion viel schneller wieder auf. Das Calcium kann schneller abfallen, die Erregung klingt schneller ab. Das Herz oder die Herzmuskelzelle entspannt sich schneller und ist schon viel früher wieder ready für die nächste Kontraktion. Yep. Und dieser Effekt hat jetzt aber Vorsicht, das hat nichts mit den Incredibles, also hat nichts mit Inotropie zu tun, sondern das ist ein ganz eigener Effekt, nämlich die positive Lusitropie, also die Fähigkeit, schneller zu relaxen.
Weil zu den Incredibles zählen natürlich auch die Luschen, die halt ja auch da, ne?
Warum brauchen wir Lusche, Lusitrop, boah. Ja gut, wer sich so merken kann, gerne.
Genau.
Parasympathikus funktioniert über anderes G-Protein, das ist GI gekoppelt, über M2-Rezeptor. Und das gehen wir jetzt nicht alles nochmal durch, das ist eigentlich das gleiche in umgekehrt.
Genau, weil es ja einfach CAMP-Spiegel senkt durch GI. So. Also, jetzt haben wir das, jetzt wollen wir das Herz schneller schlagen lassen. Die PKA, die nehmen wir gerade mit, ne? Die nehmen wir mit und gehen mal zu unseren Funny Channels. Und nochmal als Recap.
Also wir sind wieder bei diesen Schrittmacherzellen.
Genau, wir sind bei den Schrittmacherzellen, weil die geben ja die Geschwindigkeit vor. Ne?
Ja.
Macht ja Sinn. So, das heißt, diese PKA nehmen wir mit und die ist die phosphoryliert uns jetzt die Funny Channels und dadurch öffnen die schneller. Also diese Entspanticus-Depolarisierung geht schneller, wird ein bisschen steiler. Und dadurch werden auch schneller die Calciumkanäle aktiviert. Es wird schneller wieder repolarisiert und es quasi diese ganze Sinuswelle wird ein bisschen verkürzt und wird quasi einfach es schwingt so ein bisschen schneller hin und her. Und das ist eigentlich der ganze Spaß. Ja? Mehr ist es eigentlich nicht. Das heißt einfach, dass die Leitfähigkeit von den Funny Channels gesteigert wird. Und dadurch habe ich eine schnellere diastolische Depolarisierung und es kann schneller ein Aktionspotenzial ausgelöst werden.
Komm schneller über diese Schwelle,
genau,
über die wir vorhin gesprochen haben.
Parasympathikus, auch wieder über den M2-Rezeptor, über GI gekoppeltes, über die GI gekoppelte Geschichte. Dadurch habe ich auch weniger Phosphorylierung. Was man dazu sagen muss, es gibt noch einen zusätzlichen Effekt, und zwar Beta-Gamma, die Beta-Gamma-Untereinheit, öffnet Kaliumkanäle, die das Membranpotenzial senken. Also sind wir dann nicht mehr bei minus 60, sondern vielleicht bei minus 65 oder minus 70. Dadurch brauchen die Funny Channels noch mal ein Stück länger, bis sie bei den minus 20 sind, die Calciumkanäle brauchen. Also dauert das noch ein bisschen länger. Ne? Und einen sehr ähnlichen Effekt gibt es halt eben auch beim AV-Knoten, der dann halt aber nicht die eigentliche Frequenz verlängert, sondern halt eben die Überleitungsgeschwindigkeit, also auch die Thrombotropie beeinflusst.
Ja, Thrombotropie, Entschuldigung, ich muss immer noch lachen, wenn ich an diese Eselsbrücke denke. Ich komme überhaupt nicht klar auf die. Wie war das?
Motodrom.
Gut.
Quasi ein Fußballstadion für Autorennen.
Bitte, aufhören.
Okay.
Thrombotropie funktioniert vom Mechanismus sehr ähnlich wie die Inotropie, also wie es bei den Incredibles lief. Das funktioniert über Phosphorylierung der Calciumkanäle, wodurch wir eben einen intensiveren Calciumstrom haben. Und das heißt, jetzt hier, Thrombotropie bezieht sich ja vor allem auf den AV-Knoten, das heißt, dass wir jetzt hier einen schnelleren Aufstrich haben, eine noch schnellere Überleitung und dadurch wird eben diese Überleitungszeit über den AV-Knoten verkürzt, einfach weil dieser intensivere Calciumstrom das Ganze beschleunigt.
Genau. Und das Letzte, was jetzt noch fehlt, ist unsere Badewanne. Da gibt es keinen so einen glasklaren Mechanismus, wie jetzt ist irgendein Kanal wird phosphoryliert.
Badmotropie, da sind wir.
Genau, Badmotropie, genau richtig. Also die Reizschwelle. Meistens passiert das dadurch, dass die Membran, also dass das hohe Membranpotenzial so verändert wird, dass es entweder etwas weiter im Positiven oder weiter im Negativen liegt. Das heißt, streng genommen ist es weniger eine Schwellenveränderung, also die Schwelle liegt immer noch bei minus 40, aber wenn ich halt bei minus 85 schon anfangen darf, brauche ich halt weniger, bis ich hochkomme. Mhm. Ne? Deswegen, das wird halt auch über, also man munkelt, dass es auch über so Kaliumkanäle, über KIRS reguliert wird, über von der Beta-Gamma-Untereinheit. Aber da gibt es jetzt keinen so super klaren Mechanismus, der schon rausgefunden wurde. Also wenn ihr Bock habt, ne? Viel Spaß dabei. Ne?
Achso, wir wissen das einfach noch gar nicht so genau.
Wir wissen es nicht so genau. Okay. Mhm. Aber genau, das heißt aber an sich, wir verändern das Ruhemembranpotenzial und nicht so wirklich sehr die Schwelle. Mhm. So, genau.
Und damit haben wir an sich alle Themen in dieser Folge abgearbeitet. Wir fassen euch nochmal die wichtigsten Aspekte in den Take-Home-Messages zusammen. Es gibt ein paar ganz entscheidende Unterschiede im Aktionspotenzial zwischen dem Neuron und dem Herz. Da ist vor allem zu nennen der Calciumstrom, der eben genau dieses Plateau ermöglicht. Das hat auch einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Länge, die ja anders ist am Herzen, mit ungefähr 200 bis 400 Millisekunden. Und ganz wichtiger Unterschied, wir haben über die Inward Rectifying Kanäle gesprochen, es gibt keine Hyperpolarisation. Ganz entscheidender Player bei den Schrittmacherzellen sind die HCN4 Funny Channels, das sind hyperpolarisationsgetriggerte Kationenkanäle. Die elektromechanische Kopplung passiert vor allem über calcium-induzierte Calciumfreisetzung, hier eben entscheidender Player der Ryanodin-Rezeptor 2 und nicht der Röhr 1, wie wir ihn von den Skelettmuskelzellen kennen. Die 5 Qualitäten der Herzaktion sind Inotropie, Lusitropie, Chronotropie, Bathymotropie und Dromotropie mit hier entsprechenden Merkhilfen angeführt, die mindestens die Note 1 verdient haben.
Aww.
Die 2 wichtigsten Rezeptoren für die neurohumorale Steuerung des Herzens sind der Beta 1 und der M2-Rezeptor mit den nachgeschalteten Mechanismen, wie wir sie gerade im Detail besprochen haben.
Das war die Tagesschau oder jede andere News-Sendung.
Nee, also ich habe mich ja Mühe gegeben.
Ja, war sehr gut, war sehr gut. Ja. Also du hast die großen Fußstapfen. Gut,
Einstieg war ein bisschen cringe, aber mein Gott, da müssen wir durch. Also keine Angst, Leute, ihr kriegt Leo wieder, aber solange wir über Herz reden, müsst ihr mit mir
also 3 Folgen
genügen.
So ist es. Müsst es mit Moritz aushalten.
Ja, nochmal als kurze Ankündigung, wir werden auch eine Folge zum EKG machen, weil das ja auch irgendwie zur Elektrophysiologie dazugehört, wo wir quasi nochmal so ein bisschen in die Tiefen einsteigen, die viele nach der vorhin noch nicht so ganz verstanden haben von unseren Kollegen. Da möchten wir mit aufräumen. Und du darfst die Abmoderation machen. Ich muss mich wieder zurückhalten.
Also das war Situs Inversus, der Vorklinik-Podcast. Heute mit Clara, Leo und mir, Moritz, meine Wenigkeit. Folgt uns gerne auf Instagram @der_Vorklinik-Podcast. Dort findet ihr MC-Fragen, Merksprüche, Bilder, alles Mögliche, wie ihr wollt. Wir freuen uns über euer Feedback. Gebt uns Sternchen, Abos, Lob auf Spotify, Kritik, wie auch immer, und Apple Podcast natürlich auch. Und direkte Fragen auch gern per Mail situs-inversus@bvmd.de oder per Insta-DM auch direkt an uns. Neue Folgen kommen jeden zweiten Montag. Es hat mir unfassbar viel Spaß bereitet mit euch beiden. Wirklich tolle Sache.
Geil.
Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und sehen uns alle gleich wieder bei der nächsten Folge Kardiologie zum Thema
Herzmechanik.
Herzmechanik.
Wow. Tschüssi Müsli. Okay.
Bleibt uns gut.
Tschüss.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.